Liebe Geschwister, ich freue mich, heute unter euch sein zu dürfen. Und ich habe auch einen herzlichen Gruß von unserer Gemeinde mitgebracht an euch alle. Und ganz besonderer Gruß von Jakob und Nelly Plett. Ihr kennt sie ja gut und kennt die Situation mit Nelly. Sie ist jetzt momentan zu Hause, aber das weiß man nicht. Das kann jede Stunde kann es kippen. Und es ist immer noch so klar, für sie gibt es keine Heilung. Es geht langsam Richtung Sterben. Und das ist für alle, für sie, für uns, für die ganze Gemeinde, ist ein sehr großes Anliegen. Und sie bedanken sich für eure Fürbitten. Und natürlich bitten auch weiter, für sie zu beten. Und ich möchte noch auch eine Bekanntmachung etwas ansagen. Wir haben in der nächsten Woche von Donnerstag bis zum Sonntag eine Reihe von Vorträgen, wissenschaftliche Vorträge mit biblischer Perspektive. Hier gibt es so ein paar Einladungen. Markus Blitz ist ein christlicher, gläubiger Wissenschaftler. Er wird zu uns kommen und um 19 Uhr wird ein Vortrag sein. So ganz kurz stelle ich vor den Themen. Am Donnerstag ist das Thema, wie alt ist die Welt? Also wie alt ist die ganze Welt, die Wissenschaft, was sagt die Wissenschaft, was sagt die Bibel? Und dann am Freitag das Wunder der Schmetterlinge. Anhand der Schmetterlinge wird gezeigt, erklärt, es muss ein Schöpfer sein. Es kann nicht ohne Schöpfer. Also das kann man nicht, weder wissenschaftlich noch von der Evolutionstheorie kann man das erklären, wie die Schmetterlinge einfach sich vermehren und wie sie einfach aufgebaut sind. Das ist sehr, sehr faszinierend. Am Samstag lautet das Thema Transgender, die Auflösung der Geschlechter. Also wir kennen diese momentan in der deutschen westlichen Welt so eine irrige Annahme, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, es gibt alle möglichen Geschlechter. Und die Geschlechter kann man wechseln untereinander und so weiter. Wir kennen dieses große Elend und gerade wird von der wissenschaftlichen Seite gesagt, was sagt die Wissenschaft dazu? Natürlich, was die Bibel sagt, wissen wir auch. Am Sonntag vormittags wird im Gottesdienst Evolution oder Degeneration Vortrag sein. Die Evolution sagt, dass der Mensch sich immer mehr und mehr entwickelt. Die Wissenschaft sagt, das ist umgekehrt. Es ist keine Entwicklung, umgekehrt, Rückgang ist da. Und das wird er sehr, sehr interessant darstellen. Praktisch die Entwicklung der Menschheit führt in einen Abgrund, zum Abgrund, nicht irgendwie irgendwelche automatische Entwicklung zum Fortschritt. Und dann Sonntag nach dem Gottesdienst wird ein gemeinsames Mittagessen geben und dann gleich um 14 Uhr, also nicht abends, sondern um 14 Uhr, auch ein ganz aktuelles Thema, droht uns ein Klimakollaps, also das Ganze mit diesem Klimawandel und, ist eine große Angst und Panik in der ganzen Welt. Und da wird er auch von der wissenschaftlichen Seite zeigen, welche Fakten sind dahinter, liegen dahinter. Und natürlich, jedes Thema wird auf Gott hingewiesen, auf die Bibel. Also alle sind herzlich eingeladen. Es sind sehr faszinierende Themen, auch aktuelle Themen. Ihr dürft gerne kommen, wer möchte, also am kommenden Donnerstag. Allerdings auch ein Gebetsanliegen. Gestern hat Markus Blitz, der Wissenschaftler, geschrieben, mitgeteilt, seine Familie liegen alle im Bett mit Fieber. Ihm geht es noch gut und bitte betet dafür, dass er gesund bleibt, dass auch seine Ehefrau, seine Kinder gesund werden, aber dass er auch kommen kann. Ja, wollen wir dafür beten. Also wir hoffen sehr, dass er doch kommen wird können. Deswegen vielleicht ist gut, wenn ihr wollt kommen, vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag kontaktieren, fragen, nachfragen, dass man nicht unnötig fährt. Ob es besteht die Gefahr, dass das auch vielleicht auch ausfällt. Wenn er nicht kommt, dann gibt es diesmal nicht. Gut, das ist so eine Ansage auch für Einladung für alle. Ja, jetzt wollen wir uns dem Wort Gottes uns zuwenden, auch was heute wir aus dem Wort Gottes lernen wollen. Wir haben etwas, eine sehr, sehr wertvolle, wichtige Sache an uns, jeder von uns. Und das ist die Vernunft oder der Verstand, so richtiger gesagt, der Verstand. Das ist etwas sehr, sehr Hohes. Und so ein Verstand, wie der Mensch hat, hat kein anderes Wesen hier auf der Erde. Kein einziges Tier kann sich messen mit dem Menschen, was Verstand betrifft. Auch der dümmste Mensch ist immer noch viel, viel weiter als das klügste Tier. Also der Verstand des Menschen ist unheimlich groß. Und gerade auch diese wissenschaftlichen Vorträge werden auch zeigen. Und wir wissen auch, ja, alle diese wissenschaftlichen Errungenschaften der Menschheit, das ist ja oder Früchte, Ergebnisse von Verstand. Hätte der Mensch den Verstand nicht, dann hätten wir keinen elektrischen Strom heute, auch kein Mikrofon, auch überhaupt dieses Haus wäre nicht da. Ja? Der Verstand ist eine sehr, sehr große Sache. Und das wird auch sehr hoch überall geschätzt und gehalten. Und das ist, kann man sagen, auch das eins der höchsten Güter des Menschen, was der Mensch besitzt. Das ist sehr gut. Wenn der Mensch seinen Verstand verliert, wir sagen es so, ja, aber das bedeutet, er wird krank, er kann nicht mehr seinen Verstand nutzen, gibt es ja diese Krankheiten. Wir wissen, wie schlimm das ist. Und noch schlimmer ist es, wenn der Mensch wird nicht krank und seinen Verstand verliert und dumme Sachen macht. Das ist noch schlimmer, das ist noch viel schlimmer. Ja. Mit dem Verstand verbunden ist auch unsere Fähigkeit, logisch zu denken, also die Logik. Das ist etwas auch total Großartiges und Wichtiges. Und jeder von uns hat logische Denkweise, jeder. Es gibt keinen einzigen Menschen, der keine Logik hätte. Nur hier ist jetzt ein Haken. Und gerade über diesen Haken werden wir auch jetzt sprechen. Die Logik bedeutet nicht, immer richtig zu sein. Also absolut alles, was der Mensch tut, er tut es aufgrund seiner Logik. Absolut, jeder einzelne von uns, jeder einzelne Mensch draußen. Also ein Mensch, der andere Menschen rettet, der tut es nach seiner Logik. Ein Mensch, der die Menschen tötet, er tut es auch nach seiner Logik. Zum Beispiel der Krieg in der Ukraine ist aufgrund irgendeiner Logik. Oder in Israel und Gazastreifen ist auch aufgrund einer Logik. Das heißt nicht, dass jetzt alles richtig ist, weil die Logik dahinter ist. Aber für den Menschen, der etwas tut, für ihn ist es logisch. Für ihn ist es so. Und das ist der Haken. Die Logik selbst ist keine Garantie für die Richtigkeit. Man kann sehr, sehr viele böse Sachen machen und dahinter eine Logik haben. Und so ist es auch. Jeder Mensch hat diese Logik. Ein starkes Beispiel dieser menschlichen Logik finden wir in unserem Text aus Markus Evangelium, Markus 12, Verse 18 bis 27, lesen wir uns diesen Text vor, wo auch einer bestimmten Logik gesprochen wird. Und wir sehen, wie Jesus damit umging. Markus 12, von Vers 18 bis 27 lesen wir. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, zu Jesus, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn, also laut ihrer Logik gibt es keine Auferstehung. Ja? Und sie fragten Jesus und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da 7 Brüder. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Da nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle 7 und hinterließen keine Nachkommen. Als letzter von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Das, was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Also hier in diesem Textabschnitt, in dieser Geschichte, ist eine sehr, für mich ist das eine sehr interessante Sache. Hier wird in diesem Kapitel überhaupt, Jesus wird immer wieder so verschiedene schlaue Fragen gestellt. Dann kommen die Zöllner an ihn, darf man Steuer zahlen? Oder die Pharisäer, hier kommen die Sadduzäer, dann kommen nochmal zu ihm verschiedene schwere Fragen. Sie wollen ihn fangen. Sie wollen irgendwie fangen, um ihn dann anzugreifen. Auf der einen Seite hier in unserer Geschichte ist eine überzeugende, kraftvolle Präsentation menschlicher Logik. Menschen haben logisch gedacht, sind zu einem Ergebnis gekommen und jetzt stellen sie ihre Logik dar. Und sie ist schon sehr effektiv, sehr, sehr logisch, kann man sagen. Das kann man nicht sagen, das ist unlogisch. Ist so, ja. Jetzt 7 Brüder, einer nach dem anderen, haben dieselbe Frau geheiratet, sind gestorben. Keiner hat Kinder hinterlassen, die Frau ist dann auch gestorben. Und dann sagen sie, wenn es eine Auferstehung gibt und sie alle auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Also auf einer Seite eine überzeugende, kraftvolle Logik und auf der anderen Seite die niederschmetternde Beurteilung Jesu. Er sagt, darum irrt ihr sehr. Also ihr seid, sagt er, eure Logik ist einfach falsch. Wie ist es dazu gekommen und was können wir daraus lernen heute, wie auch wir mit unserer Logik umgehen können? Das wollen wir, darüber wollen wir etwas nachdenken. Also es ist eine sehr hochinteressante Diskussion zwischen Sadduzäern und Jesus. Hier kommen hochgebildete Menschen damals, Sadduzäer waren diese Menschen, sie stammten aus der gehobenen Schicht des Volkes. Das war eine religiös-politische Partei, sie waren in der Regierung. Die hohen Priester zum Beispiel waren alle Sadduzäer damals. Die haben damals die höchste Ausbildung gehabt und das waren reiche, einflussreiche Politiker und auch religiös. Ja, die waren ja auch im Tempel. Also progressive, intellektuelle Menschen, sie stellen kritische Fragen, sie forschen nach, sie erstellen Analysen, machen logische Schlussfolgerungen und machen bestimmte Behauptungen. Ganz genau wie heute. Heute ist es kein bisschen anders. Genauso Menschen, die von sich etwas halten, die gebildet sind, die forschen, die suchen, die vergleichen und sie machen Schlussfolgerungen. Und das ist alles Ergebnisse ihrer Logik. Wir befinden uns in der Zeit Jesu vor circa 2000 Jahren und Jesus wird von den Sadduzäern hier herausgefordert. Die Sadduzäer, wie gesagt, schon das ist eine religiös-politische Partei. Das sind die Priester, hohe Priester. Sie haben die Macht, Einfluss, Reichtum in der Hand. Und sie waren keine Freunde Jesu. Entschuldigung. Sadduzäer waren immer gegen Jesus, immer. Und eigentlich sie waren seine schlimmsten Feinde. Es wird im Neuen Testament kein einziges Mal berichtet, dass jemand von den Sadduzäern gläubig wurde. Von den Pharisäern, ja. Wie Nikodemus war ein Pharisäer. Oder Josef und viele andere wurden aus Pharisäern sind später gläubig geworden. Von Sadduzäern wird nicht berichtet. Vielleicht ist jemand gläubig geworden, aber in der Bibel wird es nicht berichtet. So feindselig standen sie zu Jesus. Und sie fordern Jesus heraus, über das Thema Auferstehung der Toten zu diskutieren. Dieses Thema ist auch heute aktuell. Die Auferstehung der Toten. Wer glaubt schon an die Auferstehung der Toten? Dass alle Toten werden auferstehen. Glauben alle Menschen? Bei weitem nicht. Also nicht mal in der Kirche glauben alle Menschen daran. Geschweige schon Menschen, die jetzt überhaupt an Gott nicht glauben. Für sie ist der Mensch ist gestorben, ist Schluss, ist alles weg. Jesus lehrte eindeutig, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. Und zwar alle Menschen, alle Toten werden auferstehen. Einige werden auferstehen, um das ewige Leben zu bekommen. Die anderen werden auferstehen, um in die ewige Verdammnis zu gehen. Die Sadduzäer aber, sie behaupteten das Gegenteil. Sie sagten, es gibt keine Auferstehung. Es gibt nicht. Und sie haben auch gesagt, es gibt keine Engel. Es gibt keine Geister, auch einen Geist gibt es nicht. Also Engel gibt es nicht, Geister gibt es nicht, Auferstehung der Toten gibt es auch nicht. Und wie wir sehen, wie sie hier auftreten, wie sie reden, dann wird so richtig die Spannung da. Wie wird es enden? Wer wird wohl diese Diskussion gewinnen? Wir müssen zugeben, es ist fast faszinierend, kann man sagen, dass es, was Menschen behaupten, alles wissen zu können. Und besonders gibt es Menschen, sie behaupten, sie wissen sogar, was es nicht gibt. Gut, wenn jemand behauptet, sagt, es gibt das und das, und dann sagt er noch, ich habe das gesehen zum Beispiel, oder ich habe hier ein Foto davon, oder das kann man noch verstehen. Aber wenn Menschen sagen, das und das gibt's nicht, wie kann man das beweisen? Etwas, was nicht gibt. Versuch mal, das zu beweisen. Gibt es Beweise von dem, was es nicht gibt? Das kann man ja gar nicht nachweisen. Es gibt keine Auferstehung, es gibt keine Engel, es gibt keinen Gott, behaupten Menschen. Es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Hölle, es gibt kein Paradies, es gibt kein ewiges Leben, es gibt keinen ewigen Tod und so weiter. Es gibt viele Menschen, die das behaupten, auch heute. Das gibt es nicht. Zum Beispiel, als der russische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltall geflogen ist, er ist ein paar hundert Kilometer nur von der Erde entfernt gewesen, als er zurückkam, die Eltern nicken schon mit dem Kopf, was er gesagt hat, ja? Boga nie wieder, ich habe keinen Gott gesehen. Gut, das ist ehrlich, er hat nicht gesehen, aber dass es keinen Gott gibt, das ist doch überhaupt kein Beweis, ja? Das ist lächerlich, aber damals hat man das richtig in der Presse vermeldet. Also jemand war im Himmel und er hat keinen Gott gesehen, also Gott gibt es nicht. Ja, so naiv. Aber genau das ist das. Menschen behaupten, dass es etwas nicht gibt. Aber wir wissen, dass nachts zu beweisen, das Existierende ist viel einfacher zu beweisen als das Nicht-Existierende. Das, was gibt, kann man nachweisen. Das, was nicht gibt, kann man nicht nachweisen. Einmal einer meiner Kinder hat auch gefragt, Papa, ja, wie ist es mit Gott, dass es ihn nicht gibt oder was, wie kann man das beweisen? Gut, ich dachte, was soll ich ihm sagen? Okay, sage ich, wenn es einen Menschen gibt, jemand, der das ganze Universum hinter jedem Stein guckt, hinter jedem Stäublein guckt, hinter jedem Millimeter des ganzen Universums guckt, schaut, nachschaut, prüft und nichts findet, der kann vielleicht sagen, ja, es gibt keinen Gott. Auch das ist nicht absolut. Aber trotzdem, wir sehen, wie unmöglich das ist. Das ganze Universum ist ja riesig, riesig groß. Schon unsere einzige Erde, versuch mal alle Sandkörner zusammenzuzählen. Versuch mal in jedes Molekül reinzugehen, wo in einem Sandkorn sind so viele Moleküle, die kein Mensch zählen kann. Und zu sagen, dass es Gott nicht gibt, bedeutet, ich muss überall gewesen sein, ich muss alles untersucht haben, wirklich alles. Und das kann kein einziger Mensch, die ganze Menschheit kann das nicht. Deswegen, das kann niemand nachweisen, dass es keinen Gott gibt oder dass es etwas überhaupt nicht gibt. Einfach aus Erfahrung kann man das nicht nachweisen. Man kann nur wiederholen die Worte von jemandem. Wir wiederholen Texte aus der Bibel und sagen, weil es in der Bibel steht, es gibt das und das nicht. Dann sagen wir ja. Aber nicht, weil wir selber das erfahren haben. Das kann man nicht nachforschen. Nur das, was existiert, da gibt es Möglichkeit, zu beweisen. Auch nicht immer, aber gibt es doch. Um das Existierende, das was gibt, zu beweisen, muss man nur suchen, bis man es findet. Dann beweist man das. Muss man lang genug suchen. Und unser menschliches Leben reicht nicht aus, vieles zu finden, was wir suchen, aber theoretisch wäre das möglich, zu suchen, bis man das findet. Um das Nicht-Existierende zu beweisen, muss man suchen, bis, ja, wie lange muss man denn suchen, bis man das Nicht-Existierende bewiesen hat? Ja, es gibt kein Ende, ewig muss man suchen. Es gibt ja immer, überall muss man dann suchen und das ist gerade nicht möglich. Und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die behaupten, herausgefunden zu haben, dass es etwas nicht gibt, worüber die Bibel aber sagt, dass es gibt. Zum Beispiel die Bibel sagt, es gibt die Engel. Hier gibt es Menschen, die sagen, nein, gibt es nicht. Die Bibel sagt, es gibt die Auferstehung der Toten. Gibt es heute auch Menschen, die sagen, nein, das gibt nicht. Ja, woher weißt du, dass es es nicht gibt? Aus welchem Grund? Logik. Aufgrund der Logik. Und diese Logik, die ist sehr, sehr wackelig. Die kann richtig sein, die kann auch absolut falsch sein. Die Sadduzäer legen sich hier mit Jesus an. Und sie wissen aber nicht, dass sie mit dem Schöpfer sich angelegt haben. Und diese Geschichte, wenn ich lese, ich freue mich so über Jesus, wie er ihnen so richtig eine Antwort gibt, wo sie müssen einfach weggehen, beschämt, und sie sehen, wie töricht ihre Logik einfach ist. Um ihren Standpunkt darzustellen, tragen sie eine ausgedachte Geschichte. Ich denke, das war einfach eine fiktive, ausgedachte. 7 Brüder mit einer Frau. Möglich ist es natürlich, aber ist ja nicht alltäglich. Und dadurch kommen sie zum Ergebnis, die Auferstehung der Toten ist nicht möglich. Also 7 Brüder, der Älteste heiratet und stirbt und so bis zum Letzten, hinterlassen keine Kinder, dann stirbt die Frau, jetzt sind sie alle gestorben. Es gibt keine Nachkommen von ihnen und jetzt kommt der Punkt, wenn es eine Auferstehung geben sollte, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Praktisch durch die Auferstehung würde ein Chaos entstehen. Jetzt stell dir vor, alle sind auferstanden und jeder sagt, das ist meine Frau, dein meine, nein meine. Jetzt 7 Brüder, die werden sich sehr, sehr heftig in die Haare kriegen wegen ihrer Frau. Und jeder hat ja recht, jeder war ja verheiratet mit ihr. Ja, ein unlösbares Problem, wie kann man das Problem lösen? Dann lieber sollen sie tot bleiben, dann ist Ordnung. Sie dürfen nicht auferstehen. Wenn sie auferstehen, entsteht ein Problem, welches unlösbar wäre. Und dieses Argument wurde sehr gut vorgetragen und logisch durchdacht. Durch die Auferstehung würde die vorhandene Ordnung durcheinander kommen. Alle 7 haben den gleichen Anspruch auf die Frau. Jetzt sind sie alle gestorben. Jetzt ist alles normal. Aber diese Ordnung ist nur dann möglich, wenn sie alle schön tot bleiben. Dann wird diese Normalität auch bleiben. Sobald sie auferstehen, entsteht dieses unlösbare Problem. Wessen Frau soll sie denn sein? Und die einzige Lösung für dieses Problem lautet, es gibt keine Auferstehung der Toten. Deswegen kann es eine Auferstehung der Toten nicht geben. Denn solche Probleme entstehen, die dann nicht gelöst werden können. Das Argument, muss man sagen, ist logisch. Es ist logisch, ja. Es ist nicht unlogisch, es ist logisch. Es ist sehr logisch, sehr verständlich. Die Sadduzäer sind ihres Sieges gewiss. Sie denken, jetzt haben wir dich. Und die Antwort Jesu, schlicht und deutlich, mit großer Wucht, zerschmettert den logischen Denkfehler der Sadduzäer. Er sagt, ja, euer Argument ist sehr logisch, sehr verständlich und sehr falsch. Logisch, verständlich, falsch. Zuerst sagt Jesus eindeutig heraus, dass die Sadduzäer sich irren. Vers 24 sagt er, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Sie haben in ihrer Logik haben sie keinen Platz für die Bibel gelassen. Auch für die Kraft Gottes nicht. Das haben sie ausgeklammert, was die Bibel sagt, was Gott alles kann. Das haben sie ausgeklammert, nur ihre Logik. Genauso denken die Menschen heute. Sehr oft, auch wir oft denken so. Nur unsere Logik. Aber wenn man, was sagt Bruder, aber in der Bibel steht doch so, ja, ich weiß, aber das funktioniert bei mir nicht. Hat man schon ausgeklammert. Und nur die Logik. Und er sagt, ihr, deswegen irrt ihr, weil ihr das ausgeklammert habt. Die Schriften und die Kraft Gottes. Oder wie in Matthäus 22, Vers 25, wird dieselbe Worte Jesu gesagt. Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Matthäus 20, 22, Vers 25. Also ihr irrt. Also ihr seid im Irrtum. Und danach nennt Jesus zwei Beweise für den Irrtum der Sadduzäer. Erstens, er sagt, die Umstände des Jenseits dort, in der anderen Welt, dieses Diesseits und dort des Jenseits, die Umstände können nicht nach den Maßstäben des Diesseits gemessen werden. Das geht nicht. Das, was hier funktioniert oder Gesetzmäßigkeiten sind, das ist kein Muss für die Gesetzmäßigkeiten von Jenseits. Das ist eine ganz andere Welt. Die Welt der Auferstandenen ist ganz anders als die jetzige Welt. Mit anderen Worten, ihr habt keine Ahnung, worüber ihr redet. Weil keiner von den Sadduzäern, auch keiner von uns, auch keiner von den ganzen Menschen, die heute leben, waren im Jenseits und kennen das Jenseits. Niemand von uns war da. Niemand weiß aus eigener Erfahrung, wie das da alles funktioniert, wie alles geht, wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung darüber. Das einzige bisschen, was wir kennen, ist nur Berichte aus der Bibel, aber das ist bei weitem nicht alles. Und da werden auch Dinge genannt, die mit unserer Welt kann man gar nicht beschreiben. Zum Beispiel, wie kann man Gold beschreiben, dass es durchsichtig ist wie Glas? Mit Neu-Jerusalem, die Straßen werden mit solchem Gold gepflastert. Das nach unseren heutigen Maßstäben geht das nicht. Das ist unmöglich. Aber gerade das wird dort sein. Also die Umstände sind ganz anders dort. Dort sind ganz anders als hier. Und zweitens, zweiter Beweis für den Irrtum der Sadduzäer ist, wenn Gott sich in der Schrift vorstellt, jedes Mal, wenn Gott in der Schrift sich vorstellt, dann stellt er sich immer in der Gegenwartsform. Also ich bin immer, nicht ich war. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakob, sagt Jesus. Habt ihr das nie gelesen? Ihr seid doch Theologen. Sadduzäer waren Theologen. Ihr habt doch das Buch, also Gesetz Mose geforscht und. Ihr habt doch die Schriften. Habt ihr das nie gelesen? Da steht geschrieben, Gott sagt, ich bin, nicht ich war Gott Abrahams. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Jakobs und der Gott Isaaks und Gott Jakobs. Also mit anderen Worten, ich bin immer noch der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also nicht nur, nicht ich war, sondern ich bin. Und eine gewaltige Schlussfolgerung macht Jesus daraus. Er sagt, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Also bei Gott, für Gott oder bei Gott gibt es keine Toten. Für uns schon. Wir sagen, der und der ist gestorben. Ja? Aber nicht für Gott. Bei Gott gibt es keine Toten. Für ihn sind alle Menschen immer lebendig. Egal, was auf der Erde, ob sie auf der Erde hier sind oder im Jenseits. Gott hat sie immer, er weiß immer, wo sie sind, wer sie sind. Gott ist immer noch da. Das bedeutet, es gibt ein Leben nach dem Sterben. Es wird eine Auferstehung der Toten geben. Und, denn Gott ist nicht der Gott der Toten. Gott ist der Gott der Lebendigen. Also ja, mit der Kraft Gottes und mit der Weisheit der Heiligen Schrift hatten die Sadduzäer nicht gerechnet. Das haben sie in ihrer Logik nicht mit aufgenommen, was die Schrift sagt und was Gott alles, wie Gott ist. Und er ist ein Gott der Lebendigen, nicht ein Gott der Toten. Bei Gott gibt es keine Toten. Bei Gott gibt es keine Menschen, die durch den Tod einfach verschwinden oder ewig leblos bleiben. Hier auf der Erde, wir alle Menschen, wir haben hier diese große Tragik. Wir verschwinden alle. Es ist nur eine Frage der Zeit und keiner von uns wird hier auf der Erde bleiben. Vergehen 100 Jahre, kein einziger von uns wird hier leben. So wie es mit unseren Vorfahren geschehen ist. Eltern, Großeltern, Urgroßeltern sind alle weg. Alle. Millionen, Milliarden Menschen. Sie kommen und gehen. Leben, erleben und gehen. Also die sind weg. Wo sind sie? So, finde sie mal. Ihre Spuren finden wir nicht mal. Die sind weg. Bei uns, für uns. Aber bei Gott verschwinden die Menschen nicht. Gott verliert sie nicht aus den Augen. Jesus sagt unmissverständlich, dass alle verstorbenen Menschen auferstehen werden. Johannes 5, 28 sagt er, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also die Auferstehung wird geben. Kann man auch etwas konkreter sagen? Wer sich zu Jesus bekehrt hat, der wird auferstehen zur Auferstehung des Lebens, zur ewigen Herrlichkeit. Wer sich zu Jesus nicht bekehrt hat hier auf der Erde, der wird auferstehen zur Auferstehung des Gerichts, zur ewigen Verdammnis. Das sagt Jesus. Auferstehung wird geben. Alle Menschen werden auferstehen. Weil Gott nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen ist. Diese Worte Jesu führen uns zu mindestens drei wichtigen Schlussfolgerungen. Erstens, Gott ist der Gott der Lebendigen, deswegen werden alle Verstorbenen auferstehen. Das ist logisch. Zweitens, Gott ist der Gott der Lebendigen, deswegen wirst auch du von den Toten auferstehen. Du und ich, wir werden auferstehen, nachdem wir gestorben sind. Auch alle deine Verwandten und deine nahen Menschen, die gestorben sind, die werden auferstehen. Und drittens, Gott ist der Gott der Lebendigen, deswegen soll er dir am meisten bedeuten. Nicht du selbst, nicht dein Glück, nicht dein Leben soll für dich das Wichtigste sein, sondern Gott, weil er ist ewig. Und er ist ein Gott der Lebendigen. Es ist schwer, den eigenen Irrtum zu erkennen, aber noch schwieriger ist es, den eigenen Irrtum zuzugeben und ihm aufzugeben. Zum Beispiel, man hat erkannt, meine Logik funktioniert nicht, ist falsch. Aber das zuzugeben und sie zu ändern, das ist noch schwieriger. Das ist sehr schwierig. Menschen sind stolz, sie halten an ihren Überzeugungen, an ihren Denkweisen. Auch wenn sie ins Verderben gehen, sie halten trotzdem daran. Das ist so das Tragische. Das Argument der Sadduzäer kann man mit folgender Überschrift versehen. Also logisch, verständlich, falsch, wie schon gesagt. Weil ihr Argument im Widerspruch lag mit dem Wort Gottes, mit Jesus. Deswegen musste Jesus den Sadduzäern zum Schluss sagen, darum irrt ihr sehr. Gut, das waren die Sadduzäer. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Was würde Jesus zu unseren logischen Argumenten wohl sagen? Jeder von uns hat logische Argumente, jeder. Was wird Jesus oder würde Jesus zu deiner Argumentation sagen? Wie sieht es mit deinen logischen Argumenten aus? Bringen deine logischen Argumente dich näher zu Jesus oder führen sie dich von Jesus weiter weg? Bitte, erlaube mir bitte, dir ein paar Fragen, konkrete Fragen diesbezüglich zu stellen. Ein paar Fragen. Zum Beispiel, welches logische Argument hält dich davon ab, an Gott zu glauben? Wenn du an Gott nicht glaubst, dann hast du eine logische Argumentation. Welches logische Argument hält dich davon ab? Sei dir sicher, du irrst dich sehr, wenn du an Gott nicht glaubst. Oder andere Frage, welches logische Argument hält dich davon ab, dich zu bekehren? Du weißt zum Beispiel, ja, die Bibel sagt, alle Menschen sollen sich zu Jesus bekehren, aber für mich, und jetzt kommt ein logisches Argument. Wie lautet es? Wenn dieses dein Argument dich bremst in der Bekehrung, dann ist dieses Argument falsch. Dann irrst du dich sehr. Oder welches logische Argument hält dich davon ab, Jesus nachzufolgen? Zum Beispiel, ja, ich glaube, ich habe mich auch sogar bekehrt, aber nachfolgen, naja, ich folge Jesus nicht nach oder ganz, ganz schlecht. Und da hast du ein logisches Argument, egal wie das klingt. Dieses Argument ist falsch. Du irrst dich sehr, wird Jesus dann am Schluss sagen, wie zu den Sadduzäern. Ihr irrt euch sehr. Es ist logisch, aber du irrst dich trotzdem. Welches logische Argument hält dich davon ab, mit der Gemeinde enger mitzuleben? Sich taufen zu lassen, in der Gemeinde sich aufnehmen zu lassen, mit der Gemeinde mitzuleben. Du hast da irgendwelche Argumente. Nein, es gibt keine vollkommene Gemeinde oder alle sind Heuchler und oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder ich bin so unwürdig, ich darf nicht in der Gemeinde sein. Egal, welche Argumente du hast, aber wenn das Argumente sind, die dich davon abhalten, in der Gemeinde mitzuleben, dann irrst du dich sehr. Weil die Schrift lehrt ganz anders, was man machen sollte. Und noch eine Frage. Welches logische Argument hält dich davon ab, den Willen Gottes zu tun? Und damit haben wir jeden Tag zu tun mit dieser Frage. Was ist der Wille Gottes? Soll ich die Wahrheit sagen jetzt? Soll ich lügen? Soll ich böse werden? Soll ich zornig werden? Soll ich geduldig sein? Soll ich vergeben oder soll ich jetzt nachtragen? Jeden Tag haben wir solche Fragen und wir kennen den Willen Gottes aus der Schrift. Aber irgendwas in mir sagt, ich weiß schon, es ist richtig zu vergeben und mich zu versöhnen, aber, und dann kommt nach dem Aber, kommt mein logisches Argument. Sei dir sicher, das, was nach dem Aber kommt, du irrst dich sehr. Dieses Argument, du irrst dich sehr, wenn dieses Argument dich davon abhält, Gottes Willen zu tun, dann irrst du dich ganz, ganz gewaltig. Jesus ist für unsere Irrtümer gestorben. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und deswegen dürfen wir die Vergebung, diese Vergebung Gottes auch für unsere Irrtümer in Anspruch nehmen. Deswegen hören wir nicht auf, darüber zu sprechen, über das Evangelium, dass Jesus gestorben ist, dass er gekommen ist, für Sünder sein Leben gelassen. Und er ruft Menschen zu sich, er sagt, komm zu mir. Deswegen sagen wir auch, komme zu Jesus, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft der Gemeinde, die immer wieder nach außen, immer wieder gesagt wird. Du hast aber zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du weiter dich irren in deinen logischen Argumenten, in diesem Irrtum bleiben, oder du kannst dich demütigen und zu Jesus dich bekehren. Diese zwei Möglichkeiten hast du. Aber auch hier wirst du handeln nach deinen Argumenten, nach deiner Logik. Wir sehen, dass die Logik, die Macht der Logik ist enorm stark in uns, mächtig. Auch jetzt, du hörst meine Worte an, bekehren oder nicht, nee, das ist nichts für mich, weil ich bin noch zu jung oder ich bin schon zu alt oder ich habe zu viele Sünden oder ich hab überhaupt keine Sünden. So alle möglichen Argumente können da sein, das ist nichts für mich. Das sind alles die Macht deiner Argumente und die werden dich halten und du wirst entsprechend deiner Argumente handeln. Aber du hast immer die Wahl. Du bist nicht gebunden, du bist nicht versklavt. Das heißt nicht, du musst das. Du kannst wählen. Entweder bleibst du in diesem Irrtum, in dieser Knechtschaft, oder du kommst zu Jesus und sagst, du brichst diese Ketten und sagst, Herr, sei mir Sünder gnädig. Jesus, ich will dir nachfolgen. Deswegen, ich wünsche allen, jedem von uns, wähle das Zweite. Also wir wollen nicht bleiben in der Macht unserer Argumente und alles besser wissen, aber nicht das tun, was Gott sagt. Das ist die Macht unserer Argumentation. Sondern wähle das Zweite. Weg mit dieser Argumentation und beginne zu glauben, was das Wort Gottes sagt. Weil Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern er ist der Gott der Lebendigen. Amen. Wir wollen noch beten. Wer beten möchte, stehen wir dazu auf.